Arkus bewegt. Der Podcast direkt aus den Arkus-Kliniken in Pforzheim. Unsere Spezialisten beantworten Ihre Fragen rund um den Gelenkersatz und die Sporttraumatologie. Von der Diagnose bis zur Reha. Wir begleiten Sie jeden Dienstag mit neuen Themen auf Ihrer Bewegungsreise. Lernen Sie unsere Spezialisten kennen und stellen Sie uns Ihre Fragen durch unsere Moderatorin Lisa Bornbaum. Bei weiteren Fragen schreiben Sie uns gerne auf Instagram oder besuchen Sie unsere Webseite www.sportklinik.de. Alle weiteren Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Arkus bewegt.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 2 von Arkus bewegt. Nach der Kniearthrose letzte Woche sprechen wir über das wahrscheinlich zweithäufigste Krankheitsbild in den Arkus-Kliniken, die Hüftarthrose. Und dazu habe ich mir einen speziellen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Dr. Med Hauschild.
Ja, vielen, vielen Dank, Frau Bormer. Und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und so ein bisschen was erzählen kann zu unserem eben genau zweitwichtigsten Thema. Das ist der große Bereich der Hüftgelenksarthrose und des Hüftgelenkersatzes. Und das ist sicher praktisch genauso wichtig wie das, was letzte Woche schon besprochen worden ist.
Und dass unsere Zuhörer Sie auch besser kennenlernen, erzählen Sie doch einmal mal noch mal kurz, wer Sie sind und was Sie hier genauso machen.
Mein Name ist Matthias Hauschild. Ich bin Orthopäde und seit 10 Jahren in den Arkus-Kliniken Pforzheim tätig. Neben meiner Tätigkeit als leitender Arzt mit dem Spezialgebiet des Gelenkersatzes an Hüfte und Knie bin ich ärztlicher Direktor und damit zuständig für die Organisation und die personelle Seite. Im Rahmen der medizinischen Tätigkeit kümmere ich mich sehr, sehr intensiv um das Hüftgelenk, und zwar sowohl gelenkerhaltend als auch gelenkersetzend. Und das ist jetzt endlich ja das, was wir heute auch besprechen wollen.
Dann starten wir doch direkt rein. Und zwar eigentlich mit der gleichen Einstiegsfrage wie letzte Folge. Diesmal aber natürlich, was ist die Hüftarthrose und gibt es da einen riesengroßen Unterschied zur Kniearthrose?
Letztlich ja und nein. Also das Ganze ist auf der einen Seite, was die Verschleißveränderung angeht, natürlich genau das Gleiche. Es geht um Verschleiß, der mit dem Alter zunimmt. Es geht um Bedingungen, die im Vorfeld vorliegen können, wie Verletzungen, bestimmte Formveränderungen. Das sind alles Themen, die wir letzte Woche schon von Dr. Ellermann gehört haben. Das Gleiche gilt für Entzündungsvorgänge im Bereich der Gelenkschleimhaut. Auch das ist dasselbe. Aber die Art des Gelenkes ist eine ganz andere. Die Art der Bewegung ist eine ganz andere. Die Bewegungsumfänge und Belastung sind ganz andere. Und von daher gelten auf der einen Seite genau die gleichen Voraussetzungen. Auf der anderen Seite sind ganz bestimmte spezifische Veränderungen aber auch ganz anders und für die Hüfte typisch.
Und was sind so die typischen Symptome, von denen man darauf schließen kann, dass eine Hüftarthrose vorliegt?
Letztlich geht es tatsächlich darum, herauszubekommen, was der Patient hat. Weil der Patient kommt ja eigentlich nicht zu uns und sagt, ich habe eine Hüftarthrose und jetzt will ich was gemacht haben, sondern er kommt mit Hüftgelenksbeschwerden. Und da gibt es typische und eben weniger typische beziehungsweise eben auch andere Sachen. Das Typische ist der Leistenschmerz. Der Patient, der eine Hüftarthrose hat, der berichtet von Schmerzen in der Leiste bei bestimmten Bewegungen. Das Zweite sind die Bewegungseinschränkungen. Das ist super typisch, dass er nicht mehr drehen kann, dass er keine Schuhe oder keine Socken mehr anziehen kann oder Probleme dabei hat, beziehungsweise irgendwann bei der Körperpflege Probleme hat, weil er eben sich nicht mehr so tief herunterbeugen kann. Das heißt, Bewegungseinschränkungen und Schmerzen in der Leiste ist ganz klassisch. Und dann irgendwann die Einschränkung der Gehstrecke. Das heißt, wenn man dann längere Zeit laufen will, man kann es halt nicht mehr, weil eben der Schmerz und die Bewegungseinschränkungen das minimieren und reduzieren. Und man dann irgendwann so weit ist, dass man sagt, nee, so geht's nicht mehr weiter, da muss jetzt was getan werden.
Heißt also, wir haben den Patienten, der kommt zu uns und es besteht der Verdacht auf die Hüftarthrose. Dann wird erstmal ein MRT gemacht. Und welche konservativen Maßnahmen wären denn jetzt mal so der erste Weg, den man geht, bevor man sich für die OP entscheidet?
Die erste Frage tatsächlich ist es überhaupt eine Arthrose? Und MRT, völlig richtig, ist heutzutage eine super wichtige Bildgebung, aber sie steht bei uns eigentlich eher am Ende. Ist eigentlich eher der letzte Schritt, wenn wir Fragen haben, was es noch sein kann. Das erste ist, dass wir den Patienten fragen, was hat er, das, was wir gerade eben gesagt haben, hat er diese typischen Symptome? Das zweite ist die Untersuchung. Wir wollen wissen, in welche Richtung ist die Bewegung eingeschränkt, wann können wir Schmerzen provozieren, bei welchen funktionellen Tests. Und dann machen wir nach wie vor ein Röntgenbild, auch wenn sich das irgendwie altertümlich und vintage anhört. Aber das ist tatsächlich das, was wir in der Orthopädie machen, um zu sehen, wie die Knochen verändert sind. Und damit können wir die meisten Arthrosen mit Befragung, Untersuchung und der Bildgebung durch Röntgen tatsächlich diagnostizieren. Aber es gibt eben auch andere Sachen, die an der Hüfte wehtun können. Es können muskuläre Probleme sein, es können entzündliche Probleme der Gelenkschleimhaut sein, es können aber auch Sachen, die überhaupt nichts mit der Orthopädie zu tun haben, aus der Leiste oder aus dem Genitalbereich oder sonst welche Dinge sein. Und da spielt natürlich die weitere Bildgebung schon eine Rolle. Wenn es dann um die Therapien geht, ist der erste Ansatz wie immer in der Orthopädie ein konservativer. Es geht nicht um Operation. Wir holen nicht als erstes das Messer raus und schneiden ihn auf, noch in der Sprechstunde. Sondern es geht darum, dass man versuchen will, die Symptome zu lindern. Wie wir gerade gesagt haben, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Entzündungsreize, das sind Dinge, die wir lindern können mit konservativen Maßnahmen. Das heißt, da geht es um Bewegungstraining, da geht es um Muskelaufbau oder Koordination. Es geht auch um Medikamente, die man applizieren kann auf die eine oder andere Weise. Ein ganzes Portfolio an Möglichkeiten, mit dem wir versuchen, symptomreduzierend oder symptommodellierend zu arbeiten. Aber die machen alle die Arthrose nicht weg, sondern die lindern eben nur die Symptome. Und deswegen ist es fast immer so, dass irgendwann der Patient sagt, nee, so geht's nicht mehr weiter, das ist ein Scheiß, so möchte ich nicht mehr weiterleben. Ich will jetzt einfach eine Lösung, die langfristig funktioniert, mit der ich mich wieder bewegen kann, mit der ich wieder Sport machen kann, mit der ich wieder aktiv sein kann, mit der ich wieder Lebensqualität habe. Und dann, ja, reden wir über die Operation.
Gibt es aber auch ein gewisses Stadium oder so der Arthrose, wo man von vornherein sagt, okay, man braucht ja gar nicht erst zu konservativen Maßnahmen greifen? Und ist dann der Patient der Ausschlaggebende, der sagt, okay, jetzt wird operiert?
Das letzte definitiv ja, und das ist was wir letzte Woche, glaube ich, auch schon gehört haben, dass es am Ende um das Thema Lebensqualität, Mobilität und Aktivität geht und die Einschränkungen, die der Patient hat. Und das sind alles subjektive Faktoren. Das heißt, der Patient sagt, meine Lebensqualität passt nicht mehr. Und dann entscheidet man sich. Aber deswegen, um das nochmal zu betonen, die konservative Therapie steht immer im Vordergrund, dass jemand kommt in einem endgradigen Stadium, in einem sogenannten Stadium 4, der noch nie eine Therapie und noch nie was gehabt hat und dann sofort, das ist eigentlich, das gibt's nicht, das kommt nicht vor, sondern letzten Endes hat der Patient meistens ja bei den niedergelassenen Kollegen oder in Eigenregie irgendwelche Therapien über längere Zeiträume hinter sich. Aber wenn dann diese Faktoren da sind, die Bewegung nicht mehr da ist, das Bild uns zeigt, dass das Gelenk völlig zerstört ist, dass wir keinen sogenannten Gelenkspalt mehr haben, dass wir Knochenanbauten haben, dass wir entrundete Gelenkpartner haben, ja, dann ist tatsächlich die Operation mit einem künstlichen Gelenk die Methode der Wahl, um den Patienten wieder mobil zu machen.
Heißt ja, wenn ich das richtig raushöre, dass es viele Patienten gibt, die vielleicht diesen Schritt auch viel zu spät gehen und vielleicht auch viel zu lange warten? Oder gibt es da so eine Tendenz, dass man sagt, die meisten kommen schon oder viele kommen schon beim kleinsten Ziehen oder manche ziehen es einfach viel zu lange raus? Oder was ist das so gang und gäbe, sage ich jetzt mal in der Sprechstunde?
Klare Antwort, ja, es gibt alles. Es gibt tatsächlich die Patienten, die sehr früh kommen, weil sie früher 30 Kilometer laufen konnten, jetzt sind sie nur 25 und sie wollen deswegen eine Lösung. Das sind so eher die Menschen, die das Gefühl haben, da wird ihnen ein Motor eingebaut oder ein Jungbrunnen. Es gibt aber auch Patienten, die kommen, wenn man eigentlich sich fragt, wie hat derjenige oder diejenige überhaupt noch gehen oder sich bewegen können, die eigentlich überhaupt keine freie Beweglichkeit mehr haben, extremste Einschränkungen und trotzdem fragen, muss es denn wirklich schon sein? Und am Ende ist es eben, wie gerade gesagt, eine subjektive Einschätzung, die man gemeinsam mit dem Patienten in Zusammenschau mit den objektiven Faktoren trifft. Ich finde, ein zu spät im eigentlichen Sinne gibt es eigentlich nicht, sondern der Patient muss bereit sein, er muss die objektiven Kriterien erfüllen, also diese Faktoren, die wir jetzt ein paar Mal genannt haben, müssen da sein. Er darf einfach keine normale Funktion mehr haben. Und wenn dann diese subjektiven Einschränkungen da sind, dann ist das Ganze eine hervorragende Therapie. Nicht umsonst ist es die Therapie, das ist die Operation des Jahrhunderts von der WHO letztendlich so bezeichnet. Das ist so, weil wir damit einfach so viel Lebensqualität und so viel Aktivität und Mobilität zurückgeben können, wie kaum mit einer anderen Maßnahme.
Okay, also wenn sich dann für die OP entschieden wird, wie genau läuft die ab und was ist denn so der grundlegende Unterschied, außer jetzt, dass es ein anderes Gelenk ist, zum Knie?
Ja klar, das ist natürlich der Hauptunterschied. Aber es ist schon so, und jeder Patient, der das mal erlebt hat, der weiß das auch, dass wir im Vergleich zwischen einer vor allen Dingen kompletten Knieprothese und einer Hüftprothese sind wir mit der Hüftprothese schneller. Wir sind schneller wieder in der Normalität, schneller wieder in der Funktionalität und der Patient hat weniger Nachhall von den operativen Maßnahmen. Das stimmt nicht ganz oder nur dann, wenn wir es wirklich mit der kompletten Prothese am Kniegelenk vergleichen. Wenn wir heutzutage sehen und wissen, dass wir sehr viele Teilgelenke am Knie machen, dann ist das tatsächlich so ähnlich von den Folgen. Aber wie gesagt, zur Vollprothese geht es einfach etwas schneller. Man hat etwas weniger Schmerzen, weil das Gelenk dafür einfach etwas weniger anfällig ist und man kommt doch rascher in die Vollbelastung, in die Mobilität. Das Ganze läuft aber vom Grunde sehr ähnlich ab wie beim Hüftgelenkersatz. Das heißt, die Patienten sind nur wenige Tage bei uns im Krankenhaus, typischerweise 3-4 Tage in der stationären Betreuung. Sie gehen meistens dann in eine Nachbehandlung, eine sogenannte Rehabilitation oder Anschlussheilbehandlung, die nochmal 3 Wochen dauert. Viele aber auch ambulant mittlerweile, also auch das muss nicht zwingend stationär sein. Wir sagen, dass nach eigentlich spätestens 12 Wochen, sprich 3 Monaten, die Behandlung so weit abgeschlossen ist, dass die normale Aktivität, auch sportliche Aktivität, wieder in vollem Umfang gemacht werden kann.
Und da wir jetzt alle nicht tagtäglich in den Operationssaal reinlaufen, wie können wir uns das denn vorstellen im OP selbst? Also die Lagerung, der Ablauf, was ist das so die Krux? Und ich glaube, wir können ja behaupten, dass wir hier sehr, sehr schnelle OPs durchführen, was überhaupt nichts an der Leistung lindert. Wie können wir uns das ausmalen? Was passiert hinter dieser Tür?
Das ist für denjenigen, der das natürlich nie mitbekommt, extrem schwer vorzustellen. Deswegen machen wir auch solche Veranstaltungen wie den Live-OP-Tag, wo man auch als Patient mal die Gelegenheit hat, solche Dinge live zu sehen. Oder wir haben ja auch schon verschiedene Formate gedreht, wo man solche Sachen sich auch im Bild anschauen kann. Letzten Endes wird der Patient im Operationssaal vorbereitet von einem ganzen Team. Das heißt, dazu gehören die OP-Schwestern, es gehören die Springer dazu, es kommen die Narkoseärzte dazu, es gehören die Lagerungspflege, aber auch die Narkosepflegekräfte dazu. Und die bereiten den Patienten vor, um ihn auf die Operation einzustimmen, beziehungsweise um die Narkose vorzubereiten und die Lagerung vorzubereiten. Und dann machen wir einen kleinen Schnitt heutzutage, der nur noch 7-8 Zentimeter im Bereich der Hüfte ist. Je nach Schule wird er entweder vorne oder hinten gemacht. Da gibt es verschiedene Verfahren. Es geht immer um das Thema, keinen Flurschaden zu machen. Wir nennen das auch minimalinvasiv arbeiten, eben um den Begleitschaden so gering wie nur irgendwie möglich zu haben, um keinerlei Muskulatur kaputt zu machen, damit der Patient sofort nach der Operation wieder aufstehen und wieder wieder auf die Beine kommt. Und auch noch relativ wenig Schmerzen hat, was ich ja schon gesagt habe, was sicherlich auch im Zusammenhang mit diesen minimalinvasiven Operationen zu sehen ist.
Heißt, wie lange haben wir denn dann einen Heilungsprozess? Also klar, das ist ja ein dauerhafter Zustand im Prinzip, an dem der Patient auch täglich arbeiten muss. Aber was kann man denn da so grob sagen?
Also Wundheilungen sind immer die ersten 14 Tage. Aber wie Sie richtig gesagt haben, das ist ein dynamischer Prozess. Das heißt, aufstehen, sich bewegen, muss der Patient am OP-Tag. Der muss wieder raus aus dem Bett, der darf belasten. Also auch wenn viele sich das nicht vorstellen können oder es nicht glauben können. Man darf dieses frisch operierte Bein voll belasten. Man muss es nicht schonen. Die Stützen, die jeder Patient hat, dienen eigentlich nur der Sicherheit und der Gangkoordination, dem Gangtakt, weil sie dienen nicht der mechanischen Entlastung. Und dann kann er eben nach 3-4 Tagen in die Reha und wird dort zunehmend drangenommen, muss aufs Fahrrad, darf sich weiter bewegen, kann längere Strecken zurücklegen, um so langsam in die Normalität zurückzukommen. Wir sagen Ausfallzeit beruflich, um so eine Vorstellung zu haben, ungefähr 6 Wochen. Das ist so der Zeitrahmen. Und wie schon gesagt, Gesamtbehandlung, alles in allem ungefähr 12 Wochen.
Und wenn die Heilung dann abgeschlossen ist, ist das Thema ja nicht erledigt. Also was kann denn ein Patient so wirklich langfristig machen? Wie verändert sich das Leben oder was macht Sinn im Leben zu verändern, um halt so lange wie möglich das Beste von der Prothesen-OP mitnehmen zu können?
Wobei ich da tatsächlich sage, Sie müssen gar nichts machen. Sie dürfen alles machen, feel free. Es gibt von meiner Seite aus keine Einschränkung, also wirklich gar keine. Und trotzdem sage ich dazu natürlich immer alles mit Hirn und Verstand. Was bedeutet, wenn man jetzt eine Prothese hat, muss man nicht auf einmal anfangen mit Ultramarathons oder mit Extrem-Bungee-Springen, sondern natürlich macht es Sinn, die Dinge zu machen, die man halt auch vorher schon gemacht hat, auch vorher schon gekonnt hat. Aber es gibt keine Notwendigkeit, Bewegung und Belastung einzuschränken. Auch sportliche Belastung, auch Tennisspielen, Fahrradfahren kann man definitiv mit einer Hüftprothese mit einem künstlichen Hüftgelenk machen, muss ich da nicht einschränken, weil, auch wenn man das vielleicht denkt, Belastung und Bewegung an sich schadet dem Gelenk nicht. Erst wenn wir in ein gewisses Extremmaß kommen, und da kommen 99% der Patienten nie hin, kann theoretisch ein erhöhter Verschleiß entstehen. Das ändert sich so ein bisschen, je jünger der Patient ist. Also wenn wir Patienten haben, die nur 30 sind, weil sie unfallbedingt oder sonst was eine Prothese haben, ja, dann ist natürlich die Lebenserwartung, die noch vor ihnen liegt, und die Dauer der Belastung schon irgendwann mal ein Problem, was auch dazu führen kann, dass man nochmal über Wechsel- oder Austauschoperationen spricht. Aber jemand, der Mitte 60 ist, muss man ehrlicherweise sagen, hat damit heutzutage nichts mehr zu tun.
Ja, dann bedanke ich mich schon mal für das tolle, informative Gespräch. Und dann verbleibt mir meine allerletzte Frage, und zwar, was ist der absolute Experten-Master-Tipp für einen Hüftarthrose-Patienten?
Also, wenn jemand eine Hüftarthrose hat, dann gilt eigentlich das, dass man aktiv und mobil bleiben muss, solange es geht, im Rahmen normaler Belastung und Beweglichkeiten. Man sollte nicht aufhören, mobil und aktiv zu sein. Wenn es dann irgendwann so weit ist, dass tatsächlich Medikamente notwendig werden, dann ist sicher allemal der Moment gekommen, wo man in die Orthopädie euch am besten zu uns gehen sollte, um sich beraten zu lassen, welche Optionen und Möglichkeiten operativ da sind, weil dann wird das Ganze eigentlich nichts mehr. Aber etwas generell falsch machen oder generell vermeiden, bestimmte Hüpf- oder Sprungbewegungen oder sonst was, diesen Master-Tipp gibt es so letztendlich tatsächlich nicht, sondern einfach aktiv mobil bleiben, solange es irgendwie geht in seinem Leben, das hilft immer.
Das war die neue Folge des Podcasts Arkus bewegt. Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben oder bestimmte Themen hören möchten, schreiben Sie uns doch gerne. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und vor allem in Bewegung.